Hallo und herzlich willkommen zu Barthez Calling. Barthez Calling, das ist der Podcast von Dörte Klein und Uta Kötting für die Social Network Plattform Yammer der Lufthansa Group. Die Barthez Cafeteria war vor Corona ein quirliger Ort des Austauschs und Networkens und nun lebt sie eben virtuell fort in diesem Podcast. Hier finden wir uns also weiterhin ein auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch miteinander und auch mit spannenden Gästen, um euch zu unterhalten, zu inspirieren und vielleicht auch immer mal wieder zu fordern. Viel Spaß!
Hallo liebe Dörte, wie geht's dir denn heute?
Hallo liebe Uta, super, wie immer.
Das freut mich sehr. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben jetzt länger nicht gesprochen. Wir haben insofern, glaube ich, ein bisschen was aufzuholen, aber das werden wir jetzt natürlich nicht alles hier besprechen. Was wir ja heute machen wollen, ist unseren neuen Gast ankündigen, der sich heute bei uns an der Barthez einfindet, Florian Hübner, ein Start-Upper, ein junger, fresher Unternehmer. Und das finde ich jetzt ein ganz cooles Kontrastprogramm. Das letzte Mal sind wir in die Tiefen und Höhen der Philosophie eingestiegen. Und heute ist es mal mehr so ein Real Talk sozusagen. Und das ist total cool. Und was halt einfach immer großartig ist, finde ich, als Konzernpflanzen, die wir ja nun mal sind, mit jemandem zu sprechen, der so arbeitsmäßig total anders unterwegs ist.
Gell? Mega. Und was ich cool finde, jung, dynamisch, CEO einer kleinen Firma, international unterwegs, überhaupt nicht scheu, straightforward seine Sachen zu platzieren bei uns. Und ich freue mich mega auf das Gespräch und bin sehr gespannt, wohin uns auch dieses Gespräch treiben wird, was ja so die Themen sein werden und wo wir auch mit ihm mal in Anführungsstrichen hängen bleiben und deep dive.
Genau. Man weiß das ja immer vorher nicht so genau. Das ist immer genau. Eine kleine Abenteuerreise.
Absolut. Also lasst euch drauf ein. Es ist echt ein super cooler Typ.
Yes, also dann holen wir Florian jetzt mal zu uns. Ja, herzlich willkommen heute an der Barthez, Florian Hübner. Florian, wir freuen uns total, dass du heute da bist. Wir lernen uns gerade erst kennen. Das ist auch sehr aufregend. Wir haben dich akquiriert aus dem LinkedIn-Netzwerk. Dafür ist es schon mal super gut. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Ich will ganz kurz ein paar Worte zu dir sagen und dann wirst du das natürlich gerne auch vervollständigen. Du bist aktuell CEO beim Startup Creator, einer Agentur für App und Webentwicklung, wenn ich das richtig verstanden habe. Das habt ihr 2016 gegründet. Und du hast aber auch mit 16 selber schon, wie du mir geschrieben hast, die erste Witze-Website programmiert. Das ist natürlich ein riesen unternehmerischer Schritt, würde ich mal sagen. Und du hast die erste Senioren-Chat-App überhaupt programmiert. Da müssen wir in der Tat auch gleich nochmal drüber sprechen, weil ich das schon so geil finde, dass du diese Zielgruppe dir auserwählt hast. Und du hast einen sehr engen Bezug zu Indien, da wirst du auch sicherlich gleich was noch dazu erzählen. Du hast in München und Lissabon studiert und bist auch noch bei der Initiative Corona-Helfer aktiv und bei IESEC, der Studentenorganisation. Deckt das so im Wesentlichen das ab, was wir über dich wissen sollten, müssten?
Ja, guten Morgen ihr beiden erstmal.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Also trifft sehr gut. Ich habe, sag mal, viele Geistesblitze gehabt, die am Ende alle, also lass das mit der Witze, ich bin der schlimmste Witze-Runterschreiber, den es jemals gegeben hat.
Gibt's das heißt, ja nicht.
Hat natürlich nicht geklappt. Und auch die Senioren-Chat-App oder auch, ich hatte auch einen YouTube-Kanal mit Millionen von Views damals. Und auch für Senioren, weil es damals ein Thema war, was mit meinem Opa zu tun hatte.
Ja, okay.
Ich hatte Bock, das zu unterstützen. Aber all das waren einfach immer nur Geistesblähungen, die am Ende nicht geklappt haben, aber mich weitergebracht haben. Also ich habe dann gemerkt, cool, das hat nicht geklappt, ich muss jetzt was Neues ausprobieren. Und dadurch entstand dann irgendwann die Idee des Startup Creators zu sagen, gut, ich habe mein Entwicklerteam hier in Deutschland und in Indien, ja, und ich selber habe nicht die Kapazitäten und bin dann irgendwann Richtung Agentur gegangen, weil einfach dieses Produktthema, also mit Senioren war auch nicht so einfach damals, 2016, ja. 2015 mit dem ganzen Kommunizieren. Also es war einfach, habe ich gemerkt, es war cool, es war toll, aber es war nicht meins. Und das muss man vielleicht auch auf diesem Weg einfach lernen, was einem taugt und was nicht. Und jetzt habe ich irgendwann dann auch gefunden, was meine Leidenschaft ist. Und das ist eben der Startup Creator, ja.
Genial. Total cool. Und du hast ja noch einen anderen Herrn Hübner bei dir im Team. Ist das dein Vater?
Das ist der Winfried. Der hat auch mal mit Software sein eigenes Unternehmen gehabt. War jetzt auch ganz okay. Jetzt ist auch kein Milliardenunternehmen geworden. Aber hat mir natürlich auch in gewisser Weise Inspiration gegeben. Unterstützt mich jetzt eigentlich jeden Tag meine Mom auch.
Cool.
Auch noch aktiv in der Buchhaltung. Meine zwei Brüder sind auch als Werkstudenten noch aktiv. Die haben aber jetzt nichts mit der Materie, mit der IT zu tun, sondern die machen halt dann auch wieder Buchhaltungsthemen. Und bei uns ist eigentlich die ganze Family, die Freundin auch noch ein bisschen. Also alle helfen eigentlich.
Fantastisch.
Im Unternehmen mit.
Ja, sensationell.
Jeder bringt seinen Teil ein und dann macht es ja auch total Spaß.
Ja. Aber es ist auch schwierig. Also jeden Tag, wenn du dann deine Family auf dir drauf hast, manchmal denkst du dir schon so, jetzt brauche ich meine Ruhe. Aber einen Tod muss man halt da sterben.
Weißt du, bei uns im Konzern ist es so, dass es gibt Menschen, die müssen ins Büro gehen, um einfach auch mal ein bisschen Abstand zur Familie zu kriegen. Und für die war das wahrscheinlich ein Albtraum. Jetzt schon während des Lockdowns haben sie alle aufeinander gesessen und dann dann auch noch im Job. Kann herausfordernd sein, ja, in der Tat.
Ja. Ich gehe ja dann lieber dann für ein paar Monate mal ins Ausland, habe ich so meine Ruhe.
Da musst du auch noch von erzählen, genau. Du, wir wollen heute mal, also es gibt natürlich unendlich viele Themen, die wir jetzt mit dir besprechen könnten und die spannend wären, aber wir wollen uns heute ein bisschen konzentrieren. Das ist so ein bisschen das Steckenpferd von Dörte und mir. Wir möchten gerne mit dir über die Zusammenhänge sprechen zwischen dem menschlichen Miteinander im Büro und Leadership, also alles, was so in den Office-Räumen stattfindet, dem menschlichen Miteinander mit Kunden und auch mit Geschäftspartnern. Ne? Weil wir glauben halt, dass in alle Richtungen eigentlich eine Loyalisierung entstehen sollte, müsste, könnte, um halt gut unternehmerisch unterwegs zu sein. Und wir glauben, dass es im Grunde voraussetzt, dass wir es schaffen, gut menschlich miteinander im Büro umzugehen, überhaupt menschlich auch dem Kunden gegenüber zu agieren und in seine Schuhe zu stellen. Und deswegen interessiert uns sehr brennend, wie funktioniert es bei euch in eurem kleinen Unternehmen? Habt ihr beispielsweise einen Purpose und einen Reason Why? Strahlt das irgendwie aus auf die Art und Weise, wie ihr Leadership praktiziert? Oder ist Leadership überhaupt kein Thema, weil das Team komplett selbstständig arbeitet? Also erzähl uns doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Gern. Also wir wollen tatsächlich auch einen Impact haben. Es gibt Unternehmen, die haben es. Es gibt Unternehmen, die haben es nicht. Und wir wollen diesen Impact auch leisten, aber jetzt nicht massiv, dass wir sagen, wir wollen das Leben aller Menschen auf der Welt verbessern. Ja. Wir wollen aber auch nicht sagen, hey, wir sind hier im Team glücklich. Es ist toll. Basta. Ja, nur auf uns geschaut. Das ist natürlich auch in meinen Augen zu wenig. Also wenn ich tatsächlich sage, ich baue was auf oder ich möchte auch mit einem Team was wirklich aus dem Boden stampfen, dann soll da auch ein Grund dahinter liegen. Ja, und bei uns geht es tatsächlich darum, etwas in Indien zu bewegen. Ja,
okay.
Mhm. Ich habe ja vorher schon das mit der Softwareentwicklung erwähnt. Findet auch eben in Indien statt. Man könnte schon mal sagen, dadurch bewegt man ja auch was, indem man klar
auf jeden Fall
die Entwicklung dort hat. Klar, aber was wir natürlich auch sagen ist, dass wir einen Teil des Profits auch an indische NGOs weitergeben. Ja, das heißt nicht selber, dass wir sagen, wir gehen jetzt selber runter und versuchen uns mal irgendwas dort zu bewerkstelligen, weil da ist das Geld besser investiert, als wenn ein Europäer sagt, hey, cool, ich will da mal helfen.
Absolut.
Muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Es gibt Themen auch, man muss auch schauen, was man wirklich helfen will oder wo. Weil zum Beispiel es gibt Bildung, ja, das ist super wichtig, und es gibt Gesundheit. Und alle anderen Themen, ja, wo du versuchst, was zu ändern, die verpuffen oft. Ja, das heißt, man sollte schon schauen, wo man auch anfasst und wenn, in welcher Form. Und für uns ist auch fantastisch zu sagen, gut, wir können mit unseren Kunden was aus dem Boden stampfen. Das ist gigantisch, ja. Ist auch einzigartig, wenn man sagt, gut, man baut jetzt gemeinsam mit dem Kunden sein Venture, seine Idee auf. Aber das ist nicht der einzige Purpose, der krasse Impact ist tatsächlich das, was in Indien stattfindet. Und wir haben das alle im Team verankert, haben auch einen gewissen Bezug zu Indien auch, ganz klar. Und da mache ich mal eine Gegenfrage zu euch beiden. Ihr arbeitet bei der Lufthansa. Habt ihr das Gefühl, ihr habt ja, Lufthansa hat natürlich auch einen Purpose, sehr starken. Sagt ihr auch, ja, wir haben den primär alle? Oder ist es im Konzern eher so, dass das teilweise einfach flöten geht?
Das ist, Konzern ist immer groß, ne? Ich wünsche mir natürlich, dass jeder den kennt und dass man sich auch mindestens einmal damit auseinandergesetzt hat. Entweder wenn man bei der Firma anfängt oder wenn man irgendwie in Teamrunden beziehungsweise auch jährlich irgendwie seinen Involve-Me-Stimmung abgibt, wo stehe ich jetzt gerade, nochmal drauf zu gucken, wer sind wir eigentlich, was machen wir, ne? Oder auch wenn man irgendwie mit einem Projekt steckt, mal so einen Schritt zurückzugehen und da drauf zu schauen auf unsere Marke und unser Purpose. Aber ich glaube, das ist Wunsch. Es wird immer so sein, dass es, wenn es große Organisationen sind, dass man nicht jeden erreicht. Das ist schon klar. Aber die Art und Weise, wie man dann miteinander umgeht und wie man es dann erlebt mit seinen Kollegen, Vorgesetzten und vielleicht auch ganz entfernten Group-Kollegen, das macht es dann ja lebendig. Und dann hat man es vielleicht nicht so, ich sage es mal, theoretisch hergeleitet oder gelesen, aber man erlebt es wenigstens und dann gibst du es auch weiter. Das ist ja menschlich an der Stelle. Insofern gibt es zwei verschiedene Ansätze, bottom-up oder, sage ich jetzt mal, top-down, ein bisschen mehr theoretisch. Aber ich hoffe mir schon, dass wir das schaffen, unsere Kultur und unser Ziel und auch dieses, was wollen wir denn eigentlich tun für die Gesellschaft und für uns selber, dass uns das mehr und mehr prägt. Mhm.
Coole Antwort. Danke, Dörte.
Ja, es ist natürlich auch so, man muss ja darüber im Gespräch bleiben, ne? Das ist auch sowas, was Dörte und ich uns so vor die Brust schnallen, ne? Also viel mehr im Gespräch zu sein und auch dieses Gespräch aufrechtzuerhalten, weil steter Tropfen höhlt den Stein, ne? Und es reicht ja nicht, dass du jetzt irgendwas ans schwarze Brett schreibst oder irgendwie eine E-Mail rumschickst und sagst, übrigens ist unser Purpose hier, ne, auswendig lernen. Du musst ja mit dem Menschen darüber sprechen und erst im Gespräch entfaltet sich ja auch für jeden persönlich, ne, was es denn jetzt eigentlich bedeutet und kann dann haften bleiben. Ich glaube, dass die Kollegen in der Operation den Purpose viel mehr leben als wir im Büro, weißt du, sowieso. Ne? Also wenn es darum geht, Menschen und Kulturen miteinander zu verbinden, das machen sie ja schon. Ne? Und die Chance auch in diesem Purpose dann zu begreifen für sich selber, das größte Problem, finde ich, ist ja in so einem Konzern, dass du dein eigenes kleines Puzzleteil nicht einordnen kannst und dass dann diese Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit deiner eigenen kleinen Tätigkeit so ein bisschen flöten geht. Und über den Purpose verbindest du dich wieder mit dem großen Ganzen. Das ist die Chance. Und ich glaube, dass da jeder sich ein bisschen nachsehnt und in dem Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen kriegt man das dann auch total gut hin. Und dann sind auch alle sofort Feuer und Flamme und ich bin dabei. Und das ist ja auch total toll. Wir wollen alle zu was gehören, was größer ist als wir selber. Und das ist genau das.
Ja, ja, ich glaube auch vor allem im Operations-Bereich bei euch beim Fliegen, also es gibt bestimmt ein paar Bürohengste, die das machen, damit sie einen Job kriegen bei euch. Gibt es vielleicht ein paar. Aber im Operations tatsächlich, dass du sagst, du gehst da jetzt rein und du hast Fliegen. Ja,
dann schwierig.
Dann machst du es nicht. Da hast du schon in deinem Kopf einfach diesen Purpose einfach schon ungewollt drin. Ja, auch wenn du gar nicht weißt, was eigentlich da am Whiteboard steht. Ja, du hast ihn trotzdem da drin im Kopf.
Im Herzen vor allen Dingen hast du den.
Ja.
Ich hatte mal einen ganz coolen Spruch von einem Kollegen mitgenommen und ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war. 4M. Man muss Menschen mögen, wenn man Dienstleistung macht. Ja. Und das ist mir immer im Kopf geblieben. Und dann hatten wir diesen coolen Aufkleber I love happy customers, als wir das letzte Mal über Premium gesprochen haben. Der klebt immer noch auf meinem Laptop und die Leute schmunzeln, wenn sie ihn sehen. Aber das ist es, ne? If you love happy customers, then everything's gonna be alright. Ja? Also du wirst immer den Punkt finden, wo du deinen Impact nimmst und auch deine Antwort gibst oder dich bemühst, so wie die Uta dich jetzt über LinkedIn da gefunden hat. Genauso ist es, ne? Und dann geht es schon weiter. Also es ist wirklich wie eigentlich, ja, Netzwerk ist das eine, ein bisschen Schneeballsystem, ein bisschen Schwarmintelligenz, von allem ein bisschen.
Ja. Aber zurück zu euch. Wie funktioniert denn bei euch das Miteinander? Und habt ihr sowas wie Leadership oder macht da einfach jeder? Also erzähl mal ein bisschen, wie läuft das bei euch?
Also ich finde es ein bisschen schwierig, den Leader sozusagen im Unternehmen, also den CEO, zu Leadership zu befragen, weil der beschreibt natürlich immer alles als perfekt und optimal. Und da muss man natürlich dann schauen, dass man dann irgendwie auch bodenständig bleibt. Ja, aber wenn man so mit dem Team spricht, dann merkt man schon, was natürlich das Feedback daraus ist. Und dass es halt auch bei uns weniger einen Leader braucht. Ja, also es braucht diesen Leader, der tatsächlich schon auch da ist, klar, aber nicht physisch. Ja, wenn du im Cockpit bist, dann hast du auch bei den Flugbegleitern einen, der den Hut aufhaben muss oder eine. Das ist ganz klar, damit alles strukturiert ist. Ja, und den braucht's übergeordnet bei uns in so einem kleineren Unternehmen auch, aber nicht durchgehend. Also wenn ich jetzt zwei Flüge nicht dabei bin, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Bei euch kann der Flieger nicht starten, wenn der Leader sozusagen nicht dabei ist. Ja, so unterschiedlich ist es. Das heißt, bei uns ist es eher so, dass man nicht unbedingt, man arbeitet schon als Team, aber wenn eine Person jetzt fehlt, dann ist es nicht so essentiell wie bei euch im Flieger. Ja, das heißt, jeder arbeitet eigenständig. Die Hierarchien, klar, die sind sehr flach. Die müssen auch, sollten auch nicht in so einem kleinen Unternehmen auch wirklich die starr sein, ja. Heißt, bei uns macht der Leader oder die Leader eher den allermeisten Quatsch, ja. Und das kommt natürlich dann auch, wir hatten ja dieses Top-Down-System, geht natürlich dann auch immer weiter runter. Und alle arbeiten halt an dem, was ihnen Spaß macht. Das ist halt bei uns auch wichtig, dass wir halt auch schauen, okay, wenn jemand bei uns reinkommt, dass die auch wirklich die Leidenschaft dafür haben. Ja, also wenn jemand sagt, ich habe Bock auf Design und das studiert, dann gibt es ganz selten, dass jemand sagt, ja, ich mache schon, sondern die brennen dafür. Auch öfters in der IT, kann also nicht ganz so wie im Design, du hast Bock und du entscheidest dich ja bewusst, jetzt nicht für BMW oder für Siemens in München, jetzt, ja, sondern du entscheidest dich ja bewusst für ein Startup, wo du weißt, da kriegst du nicht die Strukturen wie bei der Lufthansa vorgekaut, was du machst, sondern du wirst reingeworfen und viele sind dafür auch gar nicht der Typ. Ja, weil ich sag denen, enjoy, das ist mein Leadership, enjoy, macht mal und nicht, ich gebe euch das wirklich Schritt für Schritt. Ich mache schon eine Einführung oder wir machen schon eine Einführung. Aber das war's. Also es gibt da bei uns einfach also dieses Brennen und wenn das halt nicht vorhanden ist, dann, also die bewerben sich dann meistens oft erst gar nicht bei uns, muss ich gestehen.
Es ist ein bisschen, ja, es ist ein bestimmter Typ. Ich glaube auch viel Kreativität, Entdeckergeist, auch ausprobieren, nach vorne schauen. Ne? Das brauchst du einfach. Du musst ein bisschen Robin Hood sein wahrscheinlich, oder?
Ja. Und ein Robin Hood, der halt auch seinen Leuten, ich könnte niemals auf die Finger schauen. Ja, der den Leuten nicht auf die Finger schaut. Das ist auch so, okay, was macht er jetzt an seinem Screen? Vor allem jetzt durch Corona kannst du das eh nicht wirklich groß tracken, da musst du einfach viel Vertrauen machen.
Und es funktioniert ja auch offensichtlich, ne?
Ja. Mhm. Ja.
Und sitzt ihr denn tatsächlich alle im selben Büro? Ich meine, außer den Indern, die natürlich in Indien arbeiten, logischerweise. Aber habt ihr ein Büro oder seid ihr komplett remote oder wie macht ihr das?
Also wir sind schon sehr offen für remote, aber nicht, muss ich jetzt auch mal gestehen, ich liebe remotes Arbeiten. Aber wir haben jetzt zum Beispiel nicht ein großes Team verteilt. Ja, das heißt, wir schauen schon, dass man immer wieder, wenn sei es nur ein Tag oder zwei, maximal drei, einfach tatsächlich ins Office kommt, weil wir machen das natürlich nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern auch wirklich, um Spaß zu haben, um ein Team zu haben, wo man sich jeden Morgen freut, zusammenzuarbeiten. Und das klappt auch. Wenn man sagt, gut, es ist ein halbes Jahr Lockdown, ist klasse. Aber es ist für uns, also niemand sagt auch, ich möchte 100% einfach remote arbeiten, weil das den Leuten nach so langer Zeit, zwei Jahre Covid, fehlt es den Leuten auch mal zu sagen, ich will jetzt eigentlich ins Office. Also es gibt ja immer, ihr seht es ja auch, immer sehr viele Vorreiter für remote, alles remote. Und dann, wenn du aber die Leute fragst, ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr könnt ja auch mal erzählen, die wollen das gar nicht.
Absolut. Klar, es gibt ja die und die, ne? Also, und ich glaube, es kommt auch eben sehr darauf an, bist du alleinstehend, hast du eine Familie, ne? Wie musst du dich kümmern? Und so gibt es da Vorlieben und Gegenlieben sozusagen, würde ich jetzt mal sagen. Oder, Dörte, wie würdest du das einschätzen?
Meine Stichprobe sagt, hybrides Arbeiten ist das, was 99% der Leute wollen. Und da gibt es noch dieses 1%, die sagen, hey, ich wohne remote in Minnesota und bei mir gibt sowieso nichts um die Ecke, ich habe gar keine Wahl, sag ich jetzt einfach mal. Aber alle anderen sind mit Hybrid sehr happy und ich denke, das ist auch das, was sich so in der Zukunft dann durchsetzen wird. Und das ist das, was du ja eben auch beschreibst. Ne? Manchmal brauchst du deine Ruhe und dann kannst du dich vielleicht auch mal einschließen oder du bist den ganzen Tag im Call und dann bringt es den Kollegen auch nichts, wenn du da bist. Aber der Rest ist eben dann halt auch viel gemeinsam etwas entwickeln.
Ja, kann ich
sehen und den Spirit bekommen.
Aber hat sich denn so gesehen jetzt irgendwas durch Lockdown, Pandemie und so weiter bei euch verändert? Oder ist im Grunde das wie vorher weitergegangen, nur dass ihr jetzt mal wieder mehr im euch im Büro zusammentrefft? Weil ich sag mal, bei uns war der Impact natürlich viel größer. Also bei uns war vorher Homeoffice nicht so gerne gesehen, ne? Wir haben uns sehr stark im Büro aufgehalten. Man muss auch sagen, wir haben ja eine sehr kleinteilige Arbeit. Das hilft schon wahnsinnig, mit ein paar Leuten zusammenzusitzen und mal eben sich zuzurufen, bam, 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 kennst du da einen, weißt du das und so weiter und so fort. Das machst du remote so nicht. Das ist ja schon, wenn du irgendwo einfach mal anrufst, die sind ja den ganzen Tag von morgens bis abends in Videocalls. Das ist echt zum Kotzen. Ich finde es furchtbar. Diese Agilität geht dadurch extrem verloren. Ich finde, diese Agilität hast du nur im Büro, ehrlich gesagt. Aber hat das bei euch einen anderen Impact gehabt, weil es, oder vielleicht einen viel geringeren Impact dann,
diese Veränderung? Also in Bezug auf die Agilität würde ich sagen, gar keinen Unterschied. Ja, also nicht schlecht, eher sogar besser geworden, ja. Aber ich war davor auch so ein Verfechter von Office. Bei mir gab es kein Homeoffice. Wenn jemand gesagt hat, ja gut, ich muss jetzt wegen Klempner zu Hause bleiben, war ich schon so, ja, kann ich schon machen. Und jetzt denke ich mir so, was war denn los mit mir damals? Wie kann man denn so engstirnig sein?
Das gibt's ja, super cool. Interessant, aber das finde ich total interessant, Florian. Weil ich hätte jetzt gedacht, dass so ein Startup, weil, ne, also ich habe ja auch als Frage aufgeschrieben, ne, ist bei euch im Team so etwas wie New Work ein Thema? Spricht das überhaupt mit euch oder sagt ihr New Work ist sowas von gestern? Wir haben doch die Arbeitswelt schon ganz neu erfunden. Aber deswegen ist es spannend, dass du so ein, zumindest vor Corona, so ein Büroverfechter warst.
Ja, das war eine Sache, also das würde ich sagen, aber mit, wenn du jetzt New Work ansprichst, eins der wenigen Sachen, wo ich tatsächlich so super traditionell war. Ja, und noch auf deine Frage der vorher. Klar, es hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel verändert, aber man hat viel weniger Kundenmeetings beispielsweise.
Ja, ah, ja.
Alle remote statt, also Treffen ist nicht mehr so wichtig, man braucht jetzt nicht kein Auto, um zu sagen, ich düse jetzt nach Hamburg, sondern die sagen, ey, hier ist der Google Meet Link oder Microsoft Teams, enjoy. Ja. Und bei New Work, muss ich sagen, ist ja jetzt 2022 und ich würde sagen, vor 5 Jahren war es schon ein Buzzword. Ja. Und für mich ist es jetzt langsam, oder bei unserem Team fällt dieses Wort nicht, weil es einfach für mich langsam überstrapaziertes Wort ist. Und entweder, ich bin jetzt mal ganz radikal, bei kleinen Unternehmen, entweder man lebt es, also, wird vom Leadership vorgelebt, ja, egal ob das 2, 3 Leute sind, oder wir haben jetzt nur dieses eine Homeoffice-Thema, es steckt da viel mehr dahinter, ja, oder nicht. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich lese jetzt mal ein New Work Buch oder ich mache da jetzt einen Workshop und dann ist es in einem kleinen Unternehmen, ist es drin. Das passiert eher durch was im Kopf ist, ja, also wie auch der Leader oder das Team tickt und auch was jetzt für externe Einflüsse wie Corona kommen. Aber du kannst es nicht wie in größeren Unternehmen, widersprecht mir bitte, da kannst du das auch als Teil eines Prozesses machen. Ja, da führst du das durch, da ist es auch super wichtig, dass das durch diese Struktur, die ja bei euch vorhanden ist, dass das sozusagen da durchflutet wird, was es bei kleinen Unternehmen einfach, weil es auch nicht vielleicht an der Tagesordnung so steht, ja, einfach nicht so durchkommt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, ihr seid euch einfach auch näher, weil ihr kurze Wege habt. Und ich glaube, je mehr die Struktur eben da ist und je weiter die Wege einfach physisch und inhaltlich werden, umso mehr brauchst du dann wieder umgekehrt auch solche Möglichkeiten zur Verbindung und zur Definition, wie machen wir das denn Ganze dann, während ihr einfach nur über den Gang geht und sagt, hier bist du da, können wir das so und so machen. Also es ist einfach eine ganz andere Herangehensweise, die in der Natur der Größe auch liegt. Aber ich glaube, von der Haltung her, im Sinne von sich drüber nachzudenken, wer bin ich denn eigentlich und wie will ich denn sein und wie gehen wir miteinander um, das macht ihr ja genauso, indem du das eben vorlebst als CEO und dir auch deine Ziele nimmst und auch die Leute danach aussuchst. Der Teil ist, glaube ich, komplett gleich. Nur du kommst auf einem Weg dahin, ne? Weil es einfach. Was ich ganz spannend noch finde, wir hatten ja am Anfang den Bogen gespannt zu Kundenorientierung, Customer Experience, und das hat uns ja auch so ein bisschen zusammengebracht. Wie machst du das denn mit deinen Kunden? Also wie kommst du, gehst du auf die zu? Arbeitet ihr für Konzerne? Wie levelt man sich da so ein? Weil oftmals liegt ja eine Riesenspanne zwischen euch und dann vielleicht auch großen Unternehmen.
Ja, also ich würde sagen, ich verstell mich nicht nach außen. Das habe ich am Anfang natürlich auch gemacht, aber es ist ähnlich wie mit den Mitarbeitern. Das sollte auf Augenhöhe sein. Ja, manchmal kommt es sogar tatsächlich, wenn ich merke, okay, ich habe natürlich Respekt, also formell, klar, wenn ich merke, okay, das ist jetzt eine coole Gründerin, dann duze ich die auch. Ja, und dann merkt man schon auch, okay, wie ist denn so die Kommunikation im ersten Telefonat, im ersten Kennenlernen? Wie läuft es? Und es darf jetzt nicht von, es gibt auch Branchen, da läuft es eher tatsächlich, dass der Dienstleister als Bittsteller bezeichnet wird. Ja, tatsächlich, da wird auf den draufgehauen, der wird ausgenutzt. Und ich bin Gott sei Dank in der Branche, wo man das nicht unbedingt machen muss, ja, sich sozusagen so hinstellen. Das heißt, ich würde sagen, Kunde und Dienstleister sind gleich viel wert. Ja, da muss man natürlich auch erstmal hinkommen. Am Anfang sagt man, wenn man gründet, ist vielleicht nicht unbedingt, aber es sind jetzt auch ein paar Jahre natürlich ins Land geflossen. Und das heißt, wir wertschätzen die sehr, aber wenn wir merken, es passt nicht, ja, ich weiß nicht, ihr habt ja bei Lufthansa in Operations vielleicht auch manchmal Möglichkeiten zu sagen, den kicke ich jetzt raus oder die kicke ich jetzt raus, weil es einfach nicht passt, ja, die zieht die Maske nicht auf oder pöbelt, ja. Bei euch ist ein bisschen schwieriger, ihr müsst dann trotzdem manchmal euch vielleicht da hingeben, aber wenn ich merke, es passt einfach nicht, die behandeln uns so, ja, wir wollen alles umsonst bekommen und dann sage ich, okay, nee, passt nicht. Aber auf der anderen Seite muss ich mich auch immer respektvoll verhalten. Auch wenn jetzt ein Studententeam sagt, ich will eine Estimation, wo ich weiß, die werden nie unser Kunde. Ja, dann kann ich trotzdem nicht sagen, ich bin jetzt scheiße zu denen. Ich muss da trotzdem
nicht toll. Ja, und weißt du, ich zerre euch jetzt mal auf nochmal eine andere Metaebene. Ich lese gerade ein Buch von Eckhart Tolle. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Also bisschen mehr in der im Esoterikbereich vielleicht, aber oder Spiritualität. Und der sagt, wir sind ja alle in Rollen verhaftet, ne? Und also gesellschaftlichen Rollen, Vater, Mutter, Kind, Lehrer, also berufliche, also funktionell getriebene, aber auch er spricht auch von der Rolle Kunde beispielsweise, Kunde und Unternehmen. Oder Kunde und Dienstleister. Und wenn wir uns in diesen Rollen begegnen, kann keine echte zwischenmenschlicher Kontakt entstehen, sondern nur, wenn wir diese Rolle verlassen. Und das finde ich einen so revolutionären Gedanken. Und das ist im Grunde genau das, was du gerade gesagt hast. Und das würden wir uns im Zweifel überhaupt nicht trauen. Aber wer weiß, also vielleicht entwickelt sich die Gesellschaft noch dahin. Und das fände ich wirklich einen Quantensprung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also Mensch sein, aber ich glaube, es wird so schnell nicht passieren.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht.
Ja, also was mir immer geholfen hat, ist so diese zwei Sichtweisen auf ein Thema zu haben. Ne? Einerseits zu gucken, in welchem sachlichen Kontext bin ich. Ich sage jetzt mal so ganz bewusst die eine Gehirnhälfte, ne? Und da auch zu verstehen, dass ich eine Rolle habe und dass das auch irgendwie Sachzwecke uns zusammenbringen. Aber auf der anderen Seite immer das Menschliche zuerst walten zu lassen, weil du bist sowieso automatisch in der Emotion. Du kannst es nicht ausschalten und dir bewusst zu sein, ich habe hier beide Seiten. Ganz genau. Und auch wenn ich mir Partner aussuche, ich glaube, es ist an vielen Stellen auch Makulatur zu glauben, wir suchen die Partner dann immer nur da aus, wie es auf dem Papier ausschaut. Genauso wie ich ein Auto vielleicht nicht nach der PS-Zahl und nach dem Hubraum kaufe. Ich muss da drin.
Männer schon.
Nein, auch Männer gucken auf die Form und finden es irgendwie cool, dass bestimmte Features dran sind. Ne? Und dann setzt du dich rein und dann hast du das Geräusch und dann fährst du los. Also deshalb glaube ich, dass das irgendwie mit diesen beiden Seiten immer hilft. Und der Blick auf den Menschen zuerst, der verbindet uns, glaube ich, jetzt hier in dieser Runde auch.
Ja. Aber das heißt, so würdest du auch mit Geschäftspartnern dann, also an Lieferanten für dich umgehen? Oder wie machst du das mit deinen Counterparts in Indien?
Also ähnlich, das Tolle ist, wenn du die Inder besser kennenlernst und jetzt nicht via Videocall das Ganze machst, dann merkst du auch, dass die eine andere Wertschätzung haben. Ja, das ist nochmal ganz, in Deutschland ist man auch sehr formell, ja. Da ist es tatsächlich mehr dieses Kunde und Dienstleister. In Indien gehst du hin, ja, auch wenn das Budget gerade nicht gerade da ist, die sagen, wir laden dich für alles ein. Du denkst dir, was? Die holen dich ab, fahren dich überall hin. Und das machen die nicht, sagen wir mal, dich, keine Ahnung, zu bezirzen.
Zu ködern,
Das machen die, weil die das einfach haben. Das heißt nicht, dass die alle grundehrlich sind. Das absolut nicht. Ja, das auch manchmal sind ja auch Cultural Clashes einfach manchmal, dass die dann sagen, es ist so und dann ist es vielleicht gar nicht so. Das kann auch manchmal passieren. Aber trotzdem merke ich da einfach, dann kommt da immer die ganze Family zusammen.
Wie toll. Ja,
also dann nicht, okay, in Deutschland würde ich jetzt nicht meine Family mitbringen. Das mache ich nicht. Ja, also die würden die Welt nicht mehr verstehen. Also wenn der Pilot jetzt seine Family mitbringen will, das kann man sich nicht vorstellen, ja. Und das läuft bei denen einfach so ab, dass man, also das ist das eine, klar, aber man muss dann schon auch rational schauen, okay, wie ist es tatsächlich von der Qualität, ja. Man muss dann schon auch auf die Parameter, wenn ihr jetzt ein Flugzeug kauft, ja, und die sind super nett zu euch und geben euch Chai und alles Mögliche, aber die stürzt einfach ab, ja, dann hilft euch der beste Service darum auch nicht. Also das ist dann schon auch wirklich, wo man dann auf Fakten schauen muss, die analysieren kann, auch ein bisschen testet. Ja, das heißt, das machen wir auch. Schauen, okay, wie ist denn der Entwickler? Kann er was? Wie kommuniziert er? Das ist ganz wichtig. Und dann kann man erst sagen, okay, wir können das auch dem Kunden dann auf guten Gewissens anbieten. Also es ist beides. Einerseits das Persönliche, klar, die Kommunikation und dann auch die Hard Skills. Ja.
Habt ihr denn ein Cultural Training gemacht bei euch oder müsst ihr das machen mit Leuten, die ihr onboardet?
Unbedingt. Die Sache ist, Deutschland, Indien sind ja zwei ganz unterschiedliche Kulturen. Also es ist wirklich ein Clash. Ja. Der Inder kommt auch gerne mal zu spät. Für den Deutschen wäre das die Katastrophe. Und wenn der Inder-Kunde ist, okay, dann kann der deutsche Dienstleister pünktlich sein und warten, dann ist das okay. Andersrum, wenn 10 Uhr ausgemacht ist und dann kommt der indische Kollege um 10:30, das wäre schlimm. Und dann zeigt er auch kein Video, ja. Da sind die auch mal ein bisschen vorsichtig.
Ah, okay.
Nein, die müssen Video und die müssen auch gut verständlich sein. Sonst macht es doch keinen Sinn, wenn sogar wahrscheinlich der Ami oder der Engländer sich schwer tun würde. Wie schwer tut sich dann erst der Deutsche? Und das sind alles Sachen, wo ich vor allem auf sagen wir, Dienstleisterebene natürlich schau, dass das sitzt, also auch dieses Cultural Training. Ja, manche indische Kollegen scheinen auch immer nur, oder Kolleginnen, hi, ja, und nicht den Namen, also das ist einfach unhöflich. Ja, man sagt schon, hi Florian, how are you und so, und manchmal kommt dann auch nur ein hi und dann warten die auf die Antwort von dir. Und der Deutsche sagt natürlich, ich muss jetzt nicht zurück hi schreiben, ich möchte, worum geht's? Sag mir doch einfach. Ja. Und fang jetzt keine lahme Konversation mit mir an, sondern da komm auf den Punkt. Auch sowas, wo der Inder vielleicht ein bisschen, oder die Inderin einfach ein bisschen indirekter ist, ja, wo der Deutsche halt einfach draufhaut, wo man dann auch schauen muss, wir zum Beispiel, wie wir die Fragen stellen, ja, offen. Wenn du sagst, schaffen wir das bis dahin, dann sagt vielleicht jemand eingeschüchtert, ja. Und dabei meinen sie es vielleicht gar nicht, sondern eher offen fragen, bis wann ist das und das realistisch? Ja. Und dann kommt bis dahin und dann fragst du, warum? Das heißt, du musst es ja auch ein bisschen dann aus dieser indirekten Art der Kommunikation, was der Deutsche überhaupt nicht kennt, der ist wirklich on point, musst du das rausziehen. Und das ist natürlich auch Cultural Training, was wir vor allem auf indischer Seite machen müssen. Ja.
Absolut, sonst kann es nicht funktionieren. Bin ich auch voll dabei.
Aber auf eurer Seite ja auch, ne? Nehme ich mal an.
Wie meinst du?
Also, dass ihr auf der deutschen Seite auch euch öffnet für die indische Kultur, damit ihr das besser einordnen könnt.
Ja, das absolut. Allerdings sind da nicht so viele. Also ich muss jetzt keinen Kunden groß briefen, außer dass er Englisch reden muss. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dem sagen muss, sei... Ja, lieb sind die alle. Also das ist jetzt niemand, der nicht lieb ist, sondern ich muss auf der deutschen Seite eigentlich, abgesehen vom, ich muss da nicht viel briefen. Ich muss die nur manchmal vorwarnen und sagen, es läuft vielleicht mit den Indern, was ich euch gerade erzählt habe, so und so und so. Ja, dass man da reinkommt in den Kommunikationsfluss.
Ja, alles klar.
Es ist nicht so, dass ich den deutschen Kunden jetzt einen Katalog vorwerfe und sage, du musst dich da und da und da dann halten.
Nee, ich dachte an dein Team eigentlich, an dein Team.
Ach so, ja klar. Die müssen das natürlich auch intern auch hinkriegen und wissen schon, was auf sie zukommt.
Genau.
Wie sie das mit dem Kunden dann sozusagen auch hinkriegen.
Also ja, genau.
Hast du recht, ja.
Ja, alles klar.
Was ich auch spannend finde, ist das Thema Loyalität, weil wenn du dann erstmal eine Geschäftsbeziehung aufgebaut hast und dir auch die Mühe gemacht hast, die Menschen zusammenzubringen, diesen kulturellen Unterschied auch zu thematisieren und in der Geschäftsbeziehung zu sein, wie schaffst du Loyalität bei deinen Mitarbeitern? Das ist heute mindestens so wichtig, glaube ich, wie Kunden und auch bei den Partnern. Also
das Gute ist, dass wir, also behaupte ich jetzt mal, unsere Mitarbeiter schon länger haben, die halten können und auch, also ich habe einen Partner auch eben in Indien, den Amit, und mit dem arbeite ich jetzt schon seit fast 6 Jahren zusammen. Und das läuft durchgehend durch. Früher hätte ich noch gesagt, vor Corona auch natürlich, weil man sich sieht. Ja, es ist leider momentan eher eingeschlafen, werde ich jetzt dieses Jahr auch wieder aufwärmen. Und einerseits muss ich ganz ehrlich sagen, die Loyalität kommt, muss ich auch gestehen, teilweise auch durchs Business einfach. Klar, wenn Projekte reinkommen, dann ist es automatisch auch eine gewisse Loyalität, die dadurch entsteht. Das reicht aber nicht. Ja, also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht hingehen und irgendwen dort niedermachen. Dann würde ich wahrscheinlich den loyalen Partner oder auch den loyalen Mitarbeiter oder whatever verlieren. Da dürfen mir auch vielleicht nicht die Gäule durchdrehen. Und man muss es halt auch, sagen wir mal, neben dem monetären, egal ob es für Mitarbeiter oder Partner, einfach attraktiv machen. Ja, und dazu gehören viele New Work Themen ganz klar, auf die jetzt nicht alle eingehen werde, aber auch ihnen das Gefühl geben, und nicht nur Gefühl geben, es ist tatsächlich auch so, dass wir gemeinsam auch was schaffen. Und jetzt hat ein Mitarbeiter zum Beispiel aus Indien, von meinem Partner, hat gekündigt. Und der ist immer noch, der hat das Thema loyal. Der hat jedem bei uns im deutschen Team was geschickt. Ja, das war eine French Press und Tee. Ja, also wir waren dann nicht so begeistert, und als wir es bekommen haben, weil wir alle mit einer French Press nichts anfangen konnten, die jetzt da steht auf meinem Tisch. Aber ich habe mich super gefreut, habe mit dem immer noch Kontakt und werde auch mit dem immer Kontakt haben. Und es ist dieses gegenseitige Wertschätzen, wo ich weiß, wow, cool, jetzt ist eine Hochzeit, dann schicke ich natürlich irgendwas runter auch. Ob die dann auch genauso unhappy sind wie ich mit der French Press, das weiß ich nicht. Die sagen halt dann, ja, das ist toll, danke. Habe ich auch gesagt. Aber das sind auch so Themen, also das Zwischenmenschliche vor allem, um dieses Loyale einfach zu halten, neben dem reinen Finanziellen.
Ich hatte mal eine Begegnung, ich war mal zuständig für Mahlzeiten an Bord auf den Indienstrecken.
Oh.
Und durfte dadurch in diese indische Kultur ein. Und das Thema Essen ist ja super wichtig für die Inder. Ne? Und also mir hat ein Horn Circle Member erzählt, der hatte irgendwie mal das Gefühl, dass er trotz, obwohl er eine extra Bestellung hatte, irgendwie, dass da Rindfleisch in seinem Essen war. Und dann musste er auf die Toilette gehen und sich übergeben, weil er darf das ja nicht essen. Und das sind so Sachen, da müssen wir viel, viel, viel sensibler sein. Ne? Und irgendwie war also unser indisches Essen nicht auch, sagen wir mal, qualitativ und vom Geschmack her auf der Höhe, wie sich die indischen Kunden das vorstellten. Und dann habe ich in Frankfurt ein kleines Customer Advisory Board zusammengerufen von Indern aus indischen Kunden in Deutschland, bei unserem Caterer, und es kam auch ein Horn Circle Member aus Delhi eingeflogen.
Krass.
Und dann hat der zu uns gesagt, also das wäre ja der letzte Mist, was wir Achso, und der kam mit Pashminas ohne Ende und ich so, oh Gott, nee, und wir dürfen das sowas nicht annehmen und oh Gott. Und dann musste man aber sagen, also wie wundervoll diese Pashminas und ich sollte die alle nehmen und so weiter und so fort. Und da dachte ich schon, die sind so großzügig immer und so.
Ja. Ja,
voll
ja.
Mit ihrem Herzen und ne, und das ist so, da lag so viel Liebe drin, wirklich, es war der Hammer. Aber das Witzige war wirklich, also er hat dann angefangen, über dieses Essen zu lamentieren, und dann hat er gesagt, was ist denn, wer kocht denn das überhaupt? Und dann hat der Caterer gesagt, ja, also wir haben einen Inder extra hier, ne? Und dann hat dieser Mogul da aus Delhi gesagt, den möchte ich jetzt sprechen. Und dann musste dieser arme Inder, musste dann. Und der kannte den, also der war irgendein Big Shot in Delhi, dieser Kunde. Und dann fiel der Koch vor ihm auf die Knie. Und dann hat der Kunde gesagt, was kochst denn du da für einen Scheiß und so. Und dann hat er gesagt, aber ich muss das so machen, ich muss das so ganz europäisch kochen und so weiter. Und das war natürlich für uns und für den Caterer ein bisschen Blaming. Ja. Aber da war es endlich mal auf dem Tisch, ne? Und dann haben wir da so einen Schritt nach vorne gemacht. Das war total fantastisch. Das beste Essen kriegst du im Zweifel in einem guten Hotel in Indien. Und dann haben wir da eine tolle Kooperation aufgebaut. Und dann sind die mit Herrschern nach Deutschland gekommen und haben unseren Köchen das indische Kochen beigebracht. Das war also total fantastisch.
Wow.
Ja, also ich war total beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war eine ganz tolle Begegnung. Aber woher kommt denn deine Affinität zu Indien überhaupt? War das wirklich businessgetrieben oder hast du in einem früheren Leben als indischer Maharaja gelebt und musstest nochmal da zu deinen Wurzeln?
Also ich kann es nicht erklären, es war immer eine Faszination an dieses Land, an das Essen, an die Menschen immer im Kopf gehabt. Ja, Programmieren ist ja auch so mein Ding, ja, also die IT. Und dann immer auch nicht an USA gedacht, witzigerweise, sondern immer an den klassischen Programmierer aus Indien. Und habe dann auch witzigerweise im Bachelor damals, im Erasmus, auch indische Kollegen kennengelernt. Die waren auch nur Freaks. Und dann dachte ich mir so, wow,
da geht was.
Wahnsinn. Ja. Und da war immer diese Begegnung. Da habe ich gesagt, ich muss da runterfliegen, ich muss dort sein und sehe Indien auch als Potenzial. Habe aber dann auch gesehen, wie krass der Cut ist. Also du hast einerseits eben hier den Maharaja, ja, und der deckt daneben auch das Slum. Also was du halt dort auch für uns, du kannst, wenn du einmal dort bist, du kannst es mit keinem anderen Land, finde ich, auf der Welt vergleichen.
Absolut. Und,
also ich kann zum Beispiel, muss ich auch ganz ehrlich sagen, 6 Wochen kann ich dort sein oder gern auch weniger, aber nicht länger, weil es wirklich schwieriger ist, dort auch zu leben. Und es ist sehr herzlich und die Eindrücke sind gigantisch. Aber in den anderen Ländern, du weißt es ja, ich war jetzt auch längere Zeit in Brasilien, da kann ich Jahre verbringen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber dort ist es einfach schwierig. Und das einfach da mit was zu bewegen bei diesen wunderbaren Menschen. Ich habe auch noch nie wirklich einen bösen Inder getroffen. Das ist krass. Und das heißt, ich habe hier einfach diese Faszination und auch in meinem Team ähnlich, dass wir einfach da hingetrieben sind und wollen da halt auch dementsprechend was erreichen, aber ich habe keine indischen Relatives oder irgendwas, nee.
Aber interessant.
Ja, was ich ganz spannend finde, ist dieser Punkt Digitalisierung und Digitalität, weil du sagst ja auch, dass du ein Stück weit über das Studium dahin gekommen bist, an die Kontakte, an diese Begeisterung auch, was da in Indien alles passiert. Und ich erinnere mich, dass wir in früheren Jahren, als wir wirklich diese vielen Destinationen noch als Lufthansa aufgenommen haben in Indien, mit unseren Regional Managern wirklich auch selber sehr beeindruckt waren von Bangalore, von Hyderabad, von dem, was da an Tech-Industrie in so kurzer Zeit auch hochgezogen wurde, ne? Und da würde mich mal interessieren, wie du Digitalisierung dann auch da erlebt hast und was das mit dir und aus diesem Studium heraus so gemacht hat und wie das so in dein Business eingeflossen ist.
Also ich finde, die wachsen damit ganz anders auf. Ja, für die ist Tech nochmal was ganz anderes, ja, weil die auch wissen, auch die können entweder in die Landwirtschaft gehen, also ich sag's jetzt mal wirklich überspitzt, oder halt in die IT. Das sind so die größeren Pfeiler. Klar, du kannst auch beim Staat arbeiten, gibt's vielleicht auch nochmal. Aber das heißt, viele orientieren sich schon in der Richtung. Da kommen die ganzen Unicorns auch, also wirklich tolle Startups, die du da ziehst, wo ich mir denke, wow, diese 1,4 Milliarden Menschen, die wollen einfach alle was reißen. Und ich bewundere auch die Startups hier, die in Deutschland sind. Das ist auch eine ganz tolle UnternehmerInnen, ja. Aber es ist dort anders. Die einerseits, die wollen und müssen und haben nochmal einen ganz anderen Drive. Und dort war wir hatten ja schon Computer vor 50 Jahren hier in Deutschland. Damals war das dort noch nicht. Und da siehst du diesen Schub, der da durch dieses Land geht, was denen auch wahnsinnig hilft, ja. Uns natürlich auch in Deutschland. Und das finde ich schon sehr inspirierend auch. Und je jünger die werden, desto affiner sind die natürlich auch. Ja, auch bei mir in der Family ist es so, meine kleineren Brüder, die lachen mich aus. Ja, wenn ich nicht mal hinkriege, in YouTube 10 Sekunden vorzuspulen, dann müssen die, denken sich, oh mein Gott, der hat immer noch nicht das Internet verstanden, ja. Und genauso bei meinen Eltern oder damals auch Großeltern, denke ich mir auch, oh mein Gott, also das ist so ein Generationenwechsel, wo die immer schneller dran rankommen. Und wenn du dann auch noch, sagen wir mal, ein Freak bist, ja, überspitzt gesagt, dann dann sehen die das, schauen sich das an, ja, und haben sie das programmiert. Das ist natürlich für mich auch ein Segen, ja.
Toll.
Also das heißt, du bist du ein Digital Native, kann man das so sagen? Trifft das auf dich zu oder bist du zu alt für Digital Native? Wie alt bist du denn eigentlich?
31.
Mhm. Ah, bist du schon Digital Native?
Ich würde schon behaupten, aber ich bin jetzt nicht so wie meine Brüder, die jetzt 4 oder 8 Jahre jünger sind, mit dem Handy aufgewachsen. Und das macht echt, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber das macht echt einen
ganz Unterschied. Bestimmt, ja. Ganz bestimmt. Na klar. Du, also ich habe ja meine Diplomarbeit noch mit MS-DOS geschrieben, falls ihr das was sagt. Ach, ja, ja, klar. Genau. Und es war Horror.
Ja.
Das war der blanke Horror. Dann diese Drucker, die nicht funktioniert haben, immer natürlich kurz vor Abgabe und so weiter und so fort. Mein Vater hat es noch geschafft, der war im Auswärtigen Dienst, sein letzter Posten war Botschaft Bukarest. Und da kurz bevor der in Rente oder in Pension gegangen ist, wurden da sozusagen die Computer eingeführt. Und er hat es geschafft, bis zum Schluss nicht mit einem Computer arbeiten zu müssen.
Schreibmaschine.
Ja, more or less, genau. Hammer.
Und oder eine tolle Assistentin, die schon alles kann.
Ja, ja, genau. Genau. Und wir, also ich, wir hatten immerhin im Physikunterricht damals, wurde da ein Computer aufgebaut, wo wir also staunend drumherum standen. Aber da haben wir noch nicht viel mit angefangen. Ich habe dann tatsächlich erst auch später, als ich angefangen habe zu jobben, zum ersten Mal an einem Computer gesessen. Und da waren wir ja noch weit von einem Smartphone entfernt. Also will sagen, wir sind da, glaube ich, unsere Generation schon einigermaßen mit reingewachsen, aber natürlich weit davon entfernt, es selber zu gestalten, ne? Jetzt wie ein Coder oder ein Entwickler, sondern wir sind ja reine User und selbst das auf gar keinen Fall mit der Geschwindigkeit und mit dem Verständnis und mit der Selbstverständlichkeit. Also ich muss mich in alles reinfuchsen. Also ich muss mir alles erklären lassen. Leute, wie geht's bei dir?
Ja, ich brauche auch nach wie vor nicht für alles eine digitale Lösung, wo ich schon also wirklich den ein oder anderen Generationen unter mir sehe, dass er wirklich für jedes Thema eine App hat. Das habe ich nicht. Ich kann auch manchmal wirklich ein Buch aufschlagen und ich kann auch manchmal jemand fragen, muss ich nicht alles recherchieren. Aber ja, ich finde, es schon hat schon so Einzug gehalten. Ich hatte gestern witzigerweise mit einem Kollegen das Gespräch, der sagte, in meiner Wohnung ist gar nichts außer einem Bett, einem Stuhl und einem Tisch. Ich habe noch keine Küche, aber das Wichtigste, was mir von Anfang an beim Vermieten oder beim Mieten wichtig war, war das Internet. Ohne Internet kann ich jetzt gar nichts. Und das kann ich bestätigen. Ich hatte mal zwei Tage wirklich remote cut off und es ging gar nichts. Da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt bin ich weg von der Welt. Ja, alle waren abgeschnitten. Und natürlich habe ich das hinbekommen. Aber ich fand's bemerkenswert. Es war eine gute Übung.
Was ist denn der latest shit in Sachen Digitalisierung, Florian? Nimm uns mal mit, damit wir ein bisschen punkten können in der Welt.
Also ich würde sagen, der latest shit ist immer noch der oldest shit. Plattformen, sagt euch ja ganz klar was. Ihr habt eure internen Plattformen auch. Die sind heute wie damals im Kurs. Ja, damals hießen sie vielleicht Airbnb, Amazon und Co. Jetzt heißen sie eher Gorillas oder TikTok. Ja, das sind beispielsweise auch so Trends, die gerade kommen. Q-Commerce, also Quick-Commerce, das alles, was schnell beim Kunden ist, auch die Software dahinter, all das,
das momentan
the latest shit. Das ist der Trend gerade, der wirklich durch die Welt, also nicht nur durch Deutschland, sondern durch die Welt einfach geht. Du siehst es in Brasilien, in Indien und in den USA, überall entwickelt sich das gerade da, auch durch Corona natürlich geschuldet, alles dahin, ob man das gut findet oder nicht, ist eine Sache, aber in die Richtung geht's. Das heißt, wenn man sagen würde, ich will jetzt auf den Trend wieder aufspringen, wäre das. Und natürlich auch, ich habe gerade TikTok erwähnt, auch dieses Format, ja, das lässt gerade Instagram und Co. sterben, also das ist natürlich übertrieben, auch wieder gesagt, klar. Das heißt, diese Kurzvideos, egal ob du Nutzer bist, die das gerne konsumieren, aber auch als Plattformbetreiber, wenn ich jetzt ein Startup wäre, dann würde ich merken, okay, in diesem Format, ja, wo jetzt die klassischen Plattformen LinkedIn, Xing, Facebook und Co. einfach gar nicht mehr mitkommen. Das ist tatsächlich auch so ein Trend. Und man darf sich auch nicht von Trends verrückt machen lassen. Ja, das habe ich am Anfang gemacht. Damals, 2016, war AR, VR, also Virtual Reality, Augmented Reality, the latest shit. Und ich wollte natürlich mit dabei sein und habe auch da mit Plattformen gebaut und danach nie wieder angefasst. Und klar, es kommt auch, ja. Aber ich habe mich davon natürlich verrückt machen lassen. Jetzt kommt natürlich auch alles Mögliche gerade mit der Blockchain und Co. Und du denkst dir, okay, was ist jetzt wieder los? Und das kann man mitnehmen, muss man aber auch nicht, ja.
Das muss man aber auch dann richtig entscheiden, ne? Darum geht's wahrscheinlich. Das ist dann die große Intelligenz zu wissen, ne, welchem Trend folge ich und welchem nicht.
Ja, und manchmal, also ich habe mir schon oft auch in den Arsch gebissen, weil ich gemerkt habe, okay, den Trend habe ich jetzt vielleicht auch komplett verpasst. Ist es dann trotzdem nicht unbedingt danach zu spät, ja. Aber ich werde dafür nicht alles ruhen und liegen lassen, nur weil ich mich jetzt für eine Sache verrückt mache. Habe ich gemacht auch, vielleicht mal immer im eigenen Unternehmen eigene Sachen ausprobiert, eigene Ventures, ja. Die haben nicht geklappt, aber die haben das ganze Team verrückt gemacht.
Ah, weil ja, ich ja.
Nur noch darauf fokussiert war, auf eine Plattform, und habe gedacht, ja, das wird das nächste große Ding. Und die halt in ihrem normalen Operations als Projektmanager drin waren oder als Designer, die saßen dann daneben und haben sich gedacht, ja, ich will auch damit dabei sein. Ich finde es cool, was der macht. Aber ich muss jetzt meinen normalen Alltag weiterführen und er kann mit ein, zwei anderen hier das Ding, hier dieses tolle Ding machen, was auch viele abgelenkt hat. Ja, und deswegen, ich liebe Trends zu verfolgen, aber ich muss nicht alles mitmachen.
Das ist beruhigend. Sehr weise. Sehr beruhigend für uns Konzernler und dann eben nicht Digital Natives. Aber ich finde es schon immer ganz cool zu gucken, wo kriegt man die Trends dann her? Also wer sind denn so diejenigen, die die Trends setzen, oder wo searchst du? Wo kommt es bei dir auf, dieser Kern von, oh, das ist jetzt wirklich was? Also beginnt das in Indien oder guckst du da doch Richtung USA? Oder wo begegnet es dir, dass dieser Funke zündet?
Also diese Trends kommen tatsächlich, würde ich sagen, immer aus USA und China. Ja. Und klar, ich lese natürlich auch viel, aber viel wird auch losgetreten, muss man auch sagen, durch Social Media. Ja, wenn du siehst, in Twitter, in TikTok oder in LinkedIn, wenn auf einmal alle ihr Profilbild ändern und auf einmal rote Augen haben, ja, was ja für einfach diesen Hype, wo ich auch mit dabei bin, klar, bei Bitcoin oder bei Blockchain, dafür steht einfach, kauft alle jetzt Bitcoin, ja.
Okay, wusste ich nicht.
Aber wusstest du nicht?
Thanks for sharing. No. Here we are.
Also hatte ja auch der Elon Musk hat es ja auch mit gepusht, seine okay. eigenen, die eigenen, oder nicht eigenen, aber einzelne Cryptocurrencies, und dann haben natürlich alle mit durch diesen Impact auch mit reingekauft, und dadurch ist der Preis auch gestiegen. Ja, du siehst es auch bei, oder es gab auch bei, kennt ihr Reddit, die Plattform? Da war es ja, gibt's ja auch, sag mal, eine Nischenecke, wo geschaut wird, wie können wir auch gewisse Aktienkurse einfach gemeinsam nach oben treiben. Ja, gab es damals AMC und wie sie alle hießen, die dann, weil die kleinen Anleger alle zusammengehalten haben, gesagt haben, gut, wir pushen die zusammen. Und da bin ich auch nicht leider mit eingestiegen, und Gott sei Dank auch nicht später, weil dann ist es wieder runtergegangen.
Ja, klar. Ja, klar.
Und ganz klar. Und dann siehst du halt genau durch solche Sachen in Social Media. Das ist krass. Das ist, würde ich sagen, die größte Quelle. Also man kann jetzt sagen, ich gehe auf Google Trends, wo du auch siehst, was wird am meisten gegoogelt oder darüber geschrieben. Aber eigentlich siehst du dann schon durch Meinungsmacher auch, in welche Richtung es gehen kann. Aber es darf dich auch nicht unbedingt fehlleiten. Jetzt momentan ist ja auch NFTs ziemlich hot. Und da hat auch ein Influencer, Gary Vee, ich finde den auch toll. Ich
weiß nicht, ob
ihr von denen schon mal gehört habt.
Der Vaynerchuk, der geht ja völlig genau ab. Wenn du das dir anschaust, ich kann es nur jedem empfehlen, dann mal die Videos zu gucken. Der Typ ist crazy.
Der motiviert. Und der hat natürlich aber auch im Bereich NFTs dafür gesorgt, dass ein Riesenhype entstanden ist um eine gewisse Kollektion. Ja. Und dann hat er seinen besten Buddies auch gesagt, natürlich, klar, Logan Paul und wie sie alle heißen, hey, ihr müsst da alle mit rein.
Erklär das doch bitte mal kurz, was NFT ist.
NFTs, okay. Ein non-fungible Token, also kann man sich vorstellen, für ein digitales Gut. Ihr habt beispielsweise ein Bild, ja, und das könnt ihr euch einzigartig machen lassen. Ja, das heißt, ihr habt ein digitales Echtheitszertifikat, das dieses, nennen wir es beispielsweise Bild, es kann auch alles Mögliche sein, nur euch gehört. Ja, das heißt, ihr habt dann, ihr könnt euch davon leider auch einen Screenshot machen, aber offiziell gehört das sozusagen euch.
Aber ja? Es ist wie das Bildrecht eines Fotografen.
Ja, so ungefähr. Nur digital. Ja, also wenn du die digitale Mona Lisa hast, ja, ich habe auch zum Beispiel mal aus Lust und Laune meine NFTs hochgeladen, die kauft halt niemand, weil es niemand interessiert. Ich bin halt einfach nichts, ja, muss man auch sagen. Ja, wenn jetzt aber ein berühmter Künstler auf die Idee kommt, der Herr Richter, ja, Gerhard Richter sagt, ich verkaufe da jetzt ein NFT, wow, dann ist es ein Hype und du kaufst dir damit das Recht, dass dieses Bild dir gehört, ja. Und das kann aber auch in die falsche Richtung gehen, wenn das natürlich gehypt wird von Leuten, die viel Geld haben, wie der gute Gary Vee, und dadurch dann der Preis natürlich steigt und der Wert, was ja auch legitim ist, nur der ganz am Ende von der Kette, der dann am Ende dieses NFT noch in der Hand hält, so ist es gerade, der hat halt dann, der vielleicht oft, sagen wir mal, 50.000 sich erspart hat, all in geht, ja, macht man ja auch. Also auch bei Cryptocurrency wie Bitcoin.
Klar.
Da gibt's viele, die dann natürlich sagen, ich war auch dummerweise da sehr, sehr eingespannt. Du gehst dann einfach all in mit rein, weil es auch, du willst den FOMO, Fear of Missing Out, du willst es nicht verpassen. Du bist da mit drinnen. Und dann irgendwann macht's halt mal einen Knick und der Hype ist rum. Und das passiert gerade auch in der NFT-Welt eben, dass das einfach ein übertriebener Hype war. Und jetzt stagniert es nicht nur, sondern die Preise gehen runter. Und der Letzte sozusagen in der Kette, der steht einfach gerade richtig, richtig blöd da. Ja, und das ist nicht schlimm, wenn ihr euch diversifiziert habt. Ja, aber wenn ihr all in gegangen seid, euer Haus dafür verkauft habt, was es auch gibt, solche Fälle.
Krass.
Dann habt ihr ein Problem.
Gut, aber das ist ja ein einziges großes Wettbüro, wenn man mal ehrlich ist, ne?
Ja.
Ja. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das ist ja ganz lustig, aber da würde dir ja auch jeder Investmentberater sagen, da kannst du, wenn du ein bisschen Spielgeld rumliegen hast, verzockst du das halt und ansonsten lässt es einfach. Es ist ja ein, wie soll ich sagen, und das beunruhigt mich immer so ein bisschen und da merke ich, dass ich echt eine andere Generation bin, weil da ist ja nichts dahinter als eine Wette. Das hat ja, keinen Wert in sich, weißt du, wie ich meine, für uns als Menschheit. Das ist ja total erfunden. Das ist ja. Wie sagt man, das ist so, als würde ich an Einhörner glauben. Also das ist so nicht existent. Es ist ja eingebildet.
Naja,
es ist erfunden.
Es ist am Ende sind es digitale Daten und die sind ja auch irgendwo da. Also physisch ist da Energie irgendwo im Raum und ob das irgendwo abgelegt ist oder nicht, ne? Also es ist eine andere Dimension. Aber was ich unheimlich finde, ist dieses, wenn dieser Hype losgeht, dass du weißt, es gibt keine stetigen Aufstiege und diesen Kitzel, den die Leute haben wollen und wie du sagst, Fear of Missing Out, dass der solche Dimensionen annimmt, das finde ich unheimlich. Gar nicht, dass es dieses Teil gar nicht gibt, weil jedes Teil hat den Wert, den die Menschen ihm geben am Ende. Ja. Ne? Und wenn es ein virtuelles Kleid ist mit einem geilen Foto, was du einmal benutzt und das ist dir wichtig, dass das dir für dich einer programmiert. Ja. Aber die Tatsache, dass ich dann wirklich diese Riesenschwünge da habe und dass die Menschen sich so mitreisen lassen, das finde ich immer so interessant zu sehen, weil ich glaube, es gibt immer diesen Drop, wenn du so riesig hypst. Das ist so klar wie Kloßbrühe.
Kann ich dir nur zustimmen? Und mich wundert es gerade, dass Uta da auch so rational ist. Gab es das bei dir nie, dass du gesagt hast, ich habe jetzt auch diesen Drang da jetzt, also jetzt nicht auf Krypto oder auf NFTs, ich weiß nicht, was es dann immer mal für Hypes gab, wo du gesagt hast, da muss ich mit rein, da muss ich jetzt wirklich rein.
Auf gar keinen Fall. Also ich habe mal über 400 Euro für ein paar Schuhe ausgegeben, das fand ich schon ziemlich, aber die habe ich halt auch immer noch und die finde ich auch immer noch geil. Aber ich investiere natürlich schon, aber ganz, ganz konservativ. Und ich habe auch keine Lust, mich drum zu kümmern, ehrlich gesagt.
Der Zeitfresser, das haben wir ja ganz vergessen. Ja, du schaust dann auch jeden Tag, jede Sekunde, oh, was passiert jetzt mit meinem egal Depot oder sei es dein NFT oder was du auch immer hast. Du schaust dann jede Sekunde drauf und tradest dann wieder weiter. Und am Ende stehst du dann vielleicht mit Minus oder Null da und hast aber auch dann sehr, sehr viel Zeit verbraten. Das bin ich auch eher bei deiner Seite. Lieber mal konservativ was investieren. Und 10 Jahre später reinschauen und nicht jeden Tag.
Das ist der Plan.
Das ist der Plan.
Das ist der Plan. Leute, mit Blick auf die Uhr, ich würde jetzt zwar eigentlich gerne noch mit Florian eine Stunde darüber sprechen, was wir als Konzern an Best Practice von euch übernehmen können und umgekehrt. Aber das machen wir ein anderes Mal. Was uns jetzt unbedingt noch interessiert, ist unsere Rubrik 3 Fragen an. Deswegen auch für dich die große Aufgabe, welcher bekannten Persönlichkeit, tot oder lebendig, möchtest du gerne mal 3 Fragen stellen und welche Fragen wären das?
Mhm. Also es gibt für mich eigentlich ein großes Idol. Das ist jetzt vielleicht auch sehr klassisch, aber ich bewundere den schon seit 2007. Elon Musk, der ja auch erstmal PayPal oder X damals mit aufgebaut hat. Jetzt eben Tesla, SpaceX und Co. Den würde ich sehr gerne mal treffen, auch wenn es nie passieren wird. Und ich würde ihn auch ganz direkt fragen erstmal, in was er als nächstes investieren würde oder wird. Ja, also auch wieder
sind wir wieder bei interessant. Trend. Ja,
wäre sehr spannend, weil du einfach weißt, dass es einfach funktionieren wird. Also das, egal und wenn nicht, dann war es eine tolle Erfahrung, ja. Es wird nichts Langweiliges sein, ja.
Das stimmt.
Und auch klar, was ist dann sein nächstes Projekt, was er jetzt angeht? Ja, jetzt hat er gerade mit Twitter macht er gerade die Sache, dass er sich da einkauft, ja. Und dann natürlich die wichtigste Frage eigentlich hinterher gleich, wenn er mir erzählt hat, egal was es ist, wann ich ihn dann fragen kann, wann kann ich einsteigen, ja. Nicht in Form von Anteilen, weil ich glaube, da kann ich nicht mithalten, wie er sich das vorstellt, sondern einfach mit dabei sein.
Also echt,
das
ja?
Eine Lifetime. Ich glaube, da ich bin ja eher ein Team Work-Life-Balance, ja. Man schon sagt, nach 8 Stunden gibt's den Cut. In der Zeit wäre das nicht möglich, weil der auch wahrscheinlich sagt, hey, geschlafen wird nicht.
Das ist ja ein Soziopath, aber, ne? Also
ja, ganz, ganz, ganz schlimm eigentlich. Aber das mal mitzuerleben, einmal wäre es mir wert.
Ein paar Tage. Vielleicht. Tage nicht schlafen ist okay. Und dann, ja.
Coole Idee, einfach mal 3 Tage bei Elon Musk zu kaufen. Und wenn es nur 3 Stunden wären. Aber hey, das ist doch auch echt mal eine Marktlücke.
Ja, aber die kannst du dir, glaube ich, nicht leisten. Und keine von uns.
Aber stimmt, ja, das wäre in der Tat, das wäre für ihn auch nochmal ein Business.
Ja.
Und, aber wahrscheinlich, den müssten Universitäten, aber machen die wahrscheinlich auch, ne, als Speaker einladen oder, ne, mal
um das
eine Vorlesung
macht
zu halten oder so, ja. Aber ich finde, der Typ ist ein Grenzgänger, ne, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Also da muss echt stabil sein, glaube ich, um seine Gegenwart auszuhalten. Und ich glaube auch, dass er da nicht immer ein guter Berater ist für jeden Menschen und für jeden Studenten, der daherkommt. Das ist schon sehr, naja, also Genie und Wahnsinn und so weiter, ne? So wie Steve Jobs auch. Aber ja, ich kann verstehen, dass du dem gerne 3 Fragen stellen möchtest. Und ich drück dir die Daumen. Du, Wunder passieren ja. Wunder passieren immer wieder. Florian, das war total spannend. Ich nehme wieder ganz, ganz viel mit in den Tag und in die Woche und in den Monat. Und ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und uns immer mal wieder austauschen. Vielen, vielen Dank. Hab einen ganz tollen Tag.
Ich fand es ein klasse Austausch. Vielen Dank euch beiden.
Ich freue mich auch.
Würde mich freuen, wenn wir es nochmal hinkriegen.
Ist super, ja, ganz klasse. Bestimmt.
Und bleib uns gewogen. Wir freuen uns, wenn wir dich wieder an Bord begrüßen dürfen. Enjoy Trips to India. Und von mir aus auch wirklich viele Entdeckergeister in deinem Umfeld und viele Inspirationen.
Dankeschön. Euch einen schönen Tag.
Cool.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Ja, Dörte, also das war jetzt Florian, das war ja echt total cool. Also ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Was war denn jetzt dein Eindruck? Wie hast du das erlebt?
Also ich bin immer noch ganz geflasht, weil wir wirklich so viele verschiedene Themen irgendwie im Gespräch hatten. Und es war auch an manchen Stellen einfach lustig und cool, aber dann wieder so ganz, ganz tief irgendwie in doch so Leadership-Themen, wo ich wirklich sagen muss, hey, wow, mit 30 mega Reflexion.
Mich aber und, auch.
Ne, und also auch wirklich dieses Interkulturelle, was ja auch irgendwie so ganz viel meine Themen sind, da hat er echt schon viel Learnings auf dem Weg mitgenommen. Wow.
Ja, wo soll das nur hinführen, Dörte? Also da bin ich total gespannt. Ich hoffe, wir können ihn ein bisschen begleiten in den nächsten 20, 30 Jahren. Wird er jetzt ein Imperium aufbauen oder wird es so klein belassen? Neben tausend anderen Sachen fand ich ja sehr beeindruckend, dass er sagt, nö, also Work-Life-Balance ist ein Riesenthema für ihn und 8 Stunden am Tag reicht. Übrigens habe ich heute Morgen die neueste Podcast-Folge von Lanz und Precht gehört und es ging um das Thema, wie arbeiten wir in Zukunft? Und vieles deutet darauf hin, dass wir auch wegen Digitalisierung, weil natürlich 1000 Jobs wegfallen und so weiter und so fort, noch 8 Stunden in der Woche arbeiten. Also,
will das sagen, müssen sehr effiziente Leute, 8 Stunden sein, ne?
Das nächste Mal, wenn deine 11. Stunde anbricht am Tag, dann werde ich dich da nochmal dran erinnern. Aber das war es natürlich nicht alleine. Was ich schön fand, war, dieses Thema Purpose zu erweitern, darauf, dass es eben nicht nur darum geht, natürlich für den Kunden in unserem Purpose zu leben, sondern dass wir das gemeinsam mit dem Kunden auch gestalten können. Ne? Also so wie er das tut, jetzt gemeinsam etwas Gutes zu tun, Menschen zu unterstützen in ihrer Ökonomie und Gesundheit, das fand ich nochmal sehr inspirierend, muss ich sagen.
Ja, und wo du schon gerade sagst, Inspiration, ne? New Work, als er gemeint hat, ja, das war vor 5 Jahren schon ein Buzzword. Ja. Was meinen wir denn eigentlich mit New Work, ne? Und was heißt eigentlich Selbstorganisation in so kleinen Teams, dass es das einfach da braucht, damit es funktioniert? Und so dieses, ich übernehme Verantwortung als Einzelner und ich lerne mich da auch ein und ich versuche, das Beste aus dem Umfeld umzusetzen. Das fand ich beeindruckend, weil ich meine, Leadership und New Work, sich damit zu beschäftigen und nicht nur auf die Euros zu gucken, das fand ich schon gut, weil er strebt an längeren Partnerschaften, an längeren Kundenbeziehungen, er reflektiert mit seinem Unternehmen und trotzdem hat er diese Lockerheit. Das, ja, das hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Und es scheint mir auch ein Modell zu sein, mit dem man auch gut mutig an die Sachen gehen kann.
Ja, jetzt hat er da natürlich auch insofern eine gute Reflexion, weil er ja einerseits sagt, fragt mich nicht als CEO zum Thema Leadership, ne, fragt lieber meine Mitarbeiter. Als CEO würde ich immer sagen, oder der CEO wird immer sagen, alles dufte. Aber auch zu sagen, das war, glaube ich, gegen Ende, so nach dem Motto, naja, ich bin dann schon mal auf irgendwelchen geilen Ideen unterwegs, aber wenn man mal richtig hinschaut, dann führt das im Zweifel auch dazu, dass ich das Team total irritiere und verrückt mache und ablenke letzten Endes. Ne? Und das finde ich schon eine gute Reflexion. Und das ist ja auch was, was wir in großen Unternehmen sehen, ne? Dass man dann irgendwelchen Themen hinterher hechelt und rennt und eigentlich aber was anderes zu tun hat. Und ja, das fand ich echt total cool, dass er da so drauf geschaut hat.
Ich finde es nur richtig, dass man auch mal sozusagen aus dem täglichen Business spinnt und weiterdenkt und ganz woanders unterwegs ist. Ich glaube, das machen wir im Unternehmen manchmal echt viel zu wenig.
Absolut.
An ganz vielen Stellen. Und das andere ist ja aber auch als Mitarbeiter das anzunehmen und zuzuhören und zu überlegen, ja, wie kommt denn der eigentlich da drauf? Und wieder sind wir so bei Kommunikation und Unterschiede und Diversity und so. Und dafür, da gehört der, finde ich, auch mit rein, der Florian, dass er diese Diversity symbolisiert und diese Gedankenwelt auch versucht zu verbinden. Das ist schon ist auch ein wichtiger Aspekt. Das fand ich auch beeindruckend.
Ja, und am Ende zu einer guten Balance zu kommen. Ne?
Ja.
Und das bedeutet eben, wie du sagst, einerseits im Gespräch zu bleiben mit den Leuten, genug zu pushen, aber eben auch genug Unterstützung zu bieten, wenn es denn benötigt wird. Das ist eigentlich alles, worum es letzten Endes geht. Ne? Und dann kann man auch gemeinsam die Welt aus den Angeln heben. Also es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Wir hatten Spaß, es floss so dahin. Es war wieder so, ne, man hätte jetzt noch ewig weiter quatschen können. Also ganz großes Kino. Ganz wunderbar. Also letzten Endes, ich hatte ja an irgendeiner Stelle gesagt, es wäre interessant, nochmal zu eruieren, so nach dem Motto, was können wir von einem Startup lernen? Aber am Ende des Tages, an so vielen Punkten, habe ich mich gefragt, haben wir überhaupt, sind wir selber die Menschen, ne, die nach Startup-Methoden arbeiten können und wollen? Oder haben wir nicht ganz andere Psychogramme, wenn wir in einem Konzern arbeiten? Und lässt sich das dann am Ende 1:1 übertragen? Wahrscheinlich nicht. Können wir so ganz Leadership-führungslos arbeiten? Nee, wahrscheinlich nicht. Schon wegen der Größe letzten Endes. Gibt es große Unterschiede zwischen der Operation, ne, in Sachen Führung und dem Backoffice? Also das sind alles noch so Themen, die man dann nochmal im Detail beleuchten müsste.
Come on, was ich aber behaupte ist, wir müssen alle ein bisschen Startup sein. Und die Frage ist, wie kann ich ein bisschen Startup im Konzern sein? Das ist für mich die entscheidende Frage.
Ja.
Und was er gezeigt hat, ist halt auch, dass er das interkulturell international schafft.
Mhm.
Und auch ja. Da, ne? Was machen wir? Also ich finde schon, dass wir da anders nochmal in den Diskurs gehen müssen.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Gut, die Frage kann man sich ja jeder für sich schon mal beantworten, ne? Aber man kann sie nicht für die anderen Kolleginnen und Kollegen beantworten. Ne? Das ist, glaube ich, so der springende Punkt. Aber lass uns das Thema mal nach innen mitnehmen und da ins Gespräch kommen.
Ja.
Und beim nächsten kleinen Kantinenausflug.
Und der Spirit von Florian, den nehme ich jetzt erstmal mit in die nächste Woche.
Das ist auf jeden Fall
voll motivierend hier.
Jetzt kann das endlich on air gehen. Also wir freuen uns. Schöne Grüße nochmal an dich, Florian, von dieser Stelle. Dann geht's jetzt mal in die Veröffentlichung. Dörte, was hast du heute noch auf dem Zettel?
Heute wird noch Rhabarber-Marmelade gekocht.
Wow, du meine Güte.
Ja, ich konnte nicht vorbeigehen an diesem Stand. Ich bin hier auf der Konstablerbacher in Frankfurt Stammkunde sozusagen und mein Lieblingsgemüsestand hatte so einen riesen Berg von Rhabarber.
Das sieht so toll aus.
Ja, und ich denke, wow, jetzt muss die Marmelade her, weil die Zeit ist bald wieder vorbei und für den Winter brauche ich ein bisschen Sommerfrische und Rhabarber.
Finde ich immer sehr cool. Sounds wonderful. Und das riecht immer so schön.
Ja, und was bei dir noch angesagt heute? Was hast du noch vor?
Du, ich habe gutes Essen im Ofen und dann gebe ich mich jetzt hier noch an die Podcast-Folge zum Schneiden. Ich habe richtig Bock drauf.
Geil.
Das wird richtig gut. Das muss schön. Jetzt raus in die Welt. Gut, Dörte. Schön war's. Bis zum nächsten Mal. Koch schön.
Du auch. Guten Appetit.
Danke. Tschüss.